Amen. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart und danke, dass du ein lebendiger Gott bist und wir glauben daran, dass der Heilige Geist auch SMS schickt vom Himmel extra für dein Herz. Und ich glaube, jetzt ist so ein Moment gekommen und du kannst auch gerne deine Augen schließen, weil ich glaube, dass Gott möchte heute sagen, ich bin der Gott, der das sieht, was andere Menschen nicht sehen. Ich habe ein Wort für jemanden, du bist schon seit Wochen, ist dein Herz gebrochen. Und du hast gesagt, keiner hat mich gesehen, keiner sieht, welchen Schmerz ich durchmache. Aber der Herr sagt heute genau zu dir, ich sehe deinen Schmerz. Und ich sehe auch die Ungerechtigkeit, das Leid, das du durchmachst. Aber ich bin bei denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und ich habe noch eine weitere Person, die ich ansprechen möchte. Du hast eine Erkrankung, du hast eine Schwäche und du hast Scham, darüber zu reden. Du hast sogar so viel Scham, dass du nicht zum Arzt gehst. Und der Herr sagt zu dir, ich sehe auch deine Erkrankung, deine Schwäche und ich werde dich heute berühren. Und du wirst auch zum Arzt gehen, wirst es kontrollieren lassen und ich werde dich heilen, spricht der Herr. Und der Herr spricht noch zu einer dritten Person und du bist in Verdammnis, weil du leidest über einen Fehler, den du gemacht hast in deinem Leben. Und der Herr sagt zu dir, ja, andere Menschen würden dich dafür verurteilen, aber ich verurteile dich nicht. Ich mache dich frei von jeder Fessel der Finsternis. Heute, Verdammnis, der Herr liebt dich. Amen. Was dem Herrn. Ihr Lieben. Schön, euch zu sehen in der Sommerpause. So viele Leute sind da. Wir haben Sommerferien. Seid ihr nicht auf Ibiza oder Mallorca? Toll, dass ihr gekommen seid. Und ich hoffe, ihr habt auch alle das Trauma von Spanien verarbeitet, nicht wahr? Was war das für ein tapferes Spiel? Aber wir haben ja gegen 12 Spanier gespielt. Der Schiedsrichter war auch Spanier. Ich gucke mich alle so an. Wahrscheinlich seid ihr bessere Christen als ich und sagt, ich hab keinen Fußball geguckt, ne? Aber vielleicht manche so geheim haben doch noch Fußball geguckt. Und das ist so, das ist diese Ungerechtigkeit. Ne? Jeder wusste, es war ein Handspiel und er hat es nicht gepfiffen. Ne? Wir haben eigentlich ungerechterweise verloren. Eigentlich werden wir heute im Endspiel nicht mehr. Wir sind oft den Ungerechtigkeiten ausgesetzt. Heute über die vierte große Rede Jesu sprechen. Ihr wisst ja, Matthäus hat an die Juden geschrieben, 5 große Reden Jesu. Das ist natürlich Analogie zu Mose. Mose, die 5 Bücher Mose. Und Jesus ist der neue, der größere Mose, der 5 große Reden gehalten hat. Und die vierte, mit der wir begonnen haben letzte Woche, ist die Rede der Gemeinderegeln. Oh wow, wir wollen keine Regeln hören, denn wir gehören zur Postmodernen. Wir haben keine Wahrheit, es gibt kein Falsch, es gibt kein Richtig und natürlich wollen wir auch nichts von Regeln hören. Es sei denn, der Schiedsrichter pfeift falsch. Ne? Dann lieben wir Regeln, nicht wahr? Oder mein Portemonnaie ist geklaut, dann lieben wir auf einmal die Polizei, dann lieben wir Gesetze, gerade dann, wenn uns Ungerechtigkeit geschieht. So, das ist meine Einleitung für die Predigt heute. Ich möchte heute aber auch die Predigt nutzen, sehr egoistischerweise für mein Studium. Ich bin ja seit Hamburg-Eppendorf, Student der Theologie und ich musste eine Hausarbeit schreiben über die Kirche hat Zukunft. Amen. Und heute ist mein letzter Teil meiner Hausarbeit und da brauche ich eure Hilfe. Und zwar, die Ordner waren so freundlich und haben euch die Predigtnotizen verteilt. Und auf der Rückseite habt ihr ein kleines Interview. 2 wichtige Fragen. Und heute, wie gesagt, ist keine Zeit zum Einschlafen oder Mittagsschläfchen zu machen während der Predigt. Ich weiß, das ist immer sehr schön. Sondern heute seid ihr eingeladen, mich zu unterstützen in meiner Hausarbeit. Und 2 wichtige Fragen zu beantworten. Das könnt ihr dann aufschreiben, entweder abgeben bei den Ordnern
Oder wenn ihr sagt, nein, ich
WhatsApp schicken, dann fühle ich mich sehr von euch unterstützt. Wir kommen zu den Worten Jesu. Wir finden die vierte Rede Jesu. Letzte Woche war Jesu dran. Kein Hochmut, sondern Demut. Das ist der Schlüssel zu einer Gemeinde, die so vielfältig ist. Unsere Predigtreihe heißt ja Akkord. Das ist nicht das, was du bei der Arbeit leisten musst. Ne? Mein Schwiegervater hat mir gesagt, wenn er dann von der Baustelle kam aus Düsseldorf oder irgendwo, wo er auf Montage war, ja, Akkord gearbeitet. Darum geht es heute nicht. Sondern Akkord ist das, was wir eben beim Lobpreisteam gesehen haben, was Pascal, ne, an der Gitarre, Akkord, das sind viele verschiedene Töne, die gleichzeitig klingen in einer Harmonie. Und genau das ist Gemeinde. Wir sind alle total verschieden, ne? Den anderen können wir manchmal nicht verstehen, was hast du denn für eine Meinung? Und wir haben ja heute Schabbat, Amen. Heute sind Menschen ganz verschiedener politischer Couleur vertreten. Deswegen unterhalten wir uns auch nicht über Politik sonntags. Der Pastor darf noch nicht mal Politik von der Kanzel predigen, ne? Weil wir sind so verschieden und trotzdem ist aus verschiedenen Nationen, aus verschiedenen Generationen hat er uns vereint. Und heute geht es um das Thema keine Rache, sondern Widersacher gewinnen. Keine Ausgrenzung, sondern Menschen, die anderer Meinung sind als ich, versuchen zu überzeugen, und zwar durch Liebe und durch das Wort Gottes. Ich lese aus dem Matthäus Kapitel 18, Jesus spricht. Was meint ihr? Und eins von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses als über die 99 in den Himmel ist, dass eines von diesem Kleinen verloren wird. Jetzt kommt der neue Sinnabschnitt. Das heißt also, Gemeinde ist der Ort, wo wir versuchen, Menschen zu gewinnen, die anderen Glaubens sind, um ihnen mitzuteilen, das Großartige, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und jetzt kommt der nächste Sinnabschnitt, Vers 15. Wenn du aber deinen Bruder sündigen siehst, dann ruf Pastor Mario an. Na, sag ihm, was dein Bruder, deine Schwester verbrochen hat. Und sag ihm, du musst sofort in dein Auto steigen und zu ihm hingehen und ihm mal so richtig eine Trachtprügel verpassen. Amen? Nein, manche haben tatsächlich ihre Bibel mitgebracht. Genau, wer die Bibel mitbringt, weiß mehr. Amen. Ja, dann bist du auch geschützt vor falschen Predigern. Nein, was steht dort? Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm, allein. Nicht erstmal allen möglichen Leuten erzählen, was dein Nachbar in der Gemeinde wieder falsch gemacht hat. Allein zwischen euch beiden. Wenn er aber auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wow. Kultur des Gewinnens, nicht Kultur der Ausgrenzung. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt wird. Versteht ihr, hier ist eine Kultur, eine Konfliktkultur, wo wir uns selber auch in Frage stellen. Wo wir vielleicht auch selber sagen, ich hätte auch falsch liegen können. Ne? Ich denke vielleicht, mein Bruder hat gesündigt, aber ich bin einfach vielleicht zu hart. Ich bin einfach zu hartherzig. Deswegen brauchen wir in der Kirche eine Kultur, wo jeder sich auch in Frage stellen lässt, sogar der Pastor. Amen. Da habe ich nur jetzt, warten jemand anders auch. Sehr gut. Das heißt, weiter geht's. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Erst dann, wenn er aber auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Das heißt also, wir haben eine Kultur, wir träumen von einer Kirche, wo die Kraft ist, Menschen zu überzeugen, die nicht unserer Meinung sind, die unsere Widersacher sind, die sogar vielleicht unsere Feinde sind und sowohl für das Externe, außerhalb der Kirche, als auch eine innere Hygiene, aber mit einem ausgefeilten Regularien, so dass Menschen mit Wertschätzung, mit Hochachtung korrigiert werden, wo wir eine der inneren Korrektur, dass wir alle besser werden. Warum? Warum ist Jesus das so wichtig? Warum träumt Jesus von einer Kultur des Gewinnens, von einer Kultur des einander Korrigierens? Und es kommt jetzt in Vers 18, das Geheimnis von Einheit. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas, sagt mal zusammen, wir, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Wow, das hat Kraft, was wir tun. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Amen. Wir haben heute, ich habe heute mitgezählt, wir haben bestimmt heute 5 oder 6 Gebetserhörungen gefeiert. Ist es wert, Jesus dafür zu danken, dass Gott Gebete erhört? Amen. Also, einen Applaus geben. Amen. Also, Gott ist gut. Aber und davon, ich meine, wir sind ja so wertgeschätzt als Gemeinde, wir kriegen jede Woche, rufen uns Menschen an und sagen, bitte betet für meine Krankheit. Das ist für mich als Pastor eine große Wertschätzung, dass Leute sich in ihrer Not an Gemeinde wenden. Das ist eine große Ehre für uns. Wer träumt davon, dass 100% unsere Gebete erhört werden? Amen. Hier ist eines, wenn wir diese Einheit suchen. Das ist nicht politische Einheit. Das ist nicht Kompromisseinheit. Das ist göttliche. Kommt die Sahne oben drauf, Vers 20. Denn wo zwei oder sogar drei versammelt sind in meinem Namen, hier sind mehr als drei, da bin ich in eurer Mitte. Wow, das ist die Gemeinde, von der ich träume. Nicht eine bühnenorientierte Gemeinde, nicht eine besucherorientierte Gemeinde, nicht eine programmorientierte Gemeinde, eine präsenzorientierte Gemeinde, dass Jesus in unserer Mitte ist. Und wenn Jesus in unserer Mitte ist, dann werden Dinge, die unmöglich erscheinen, die werden auf einmal gelöst. Amen. Da werden auf einmal Dinge verändert, wenn Jesus in unserer Mitte ist. Und davon möchte ich euch heute so ein bisschen anstecken. Ich hoffe, es gelingt mir, in der Sommerpause euch anzuzünden mit der Begeisterung, die Jesus hat für seine Gemeinde. Hier sehen wir einen Bauplan Gottes. Hier sehen wir, wie Jesus diese Hirtenkultur, dass der Einzelne gesehen wird. Ich hatte ja das Vorrecht, auch in Alster meine Umfrage für mein Studium schon zu machen. Ich habe schon 8 Feedbacks, habe mich schon durchgelesen und eins hat mich total geflasht. Ich träume von einer Gemeinde, wo der Einzelne gesehen wird. So, wäre das nicht toll, wenn wir eine Gemeinde wären, wo der Einzelne gesehen wird? Das möchte Jesus hineinpflanzen in unser Herz, den Blick für den Einzelnen. Wenn einer verloren geht, lässt der Hirte die 99 zurück. Und das ist ja auch wichtig, ne? dass wir zählen. Ne? Deswegen zählen wir ja auch immer, wie viele Gäste waren da. Klar, der Blick für den Einzelnen, das ist so wichtig. Dann eine Kultur der Sanftheit und Klarheit, ne? Dass wir uns gegenseitig korrigieren. Warum? Das Ziel ist eine spirituelle Einheit, wo jedes Gebet erhört wird, wo eine Kraft, wo eine Autorität freigesetzt wird und das Letzte ist, dass Jesu Präsenz hier ist. Aber der Ist-Zustand ist in unserem Land, gerade in Deutschland, in Europa, so anders. Vor 3 Monaten gab es eine Meldung in der Tagesschau, da gab es eine Umfrage, da wurde gesagt, kaum Menschen gehen mehr in die Kirche, wenn sie Probleme haben. Man geht heute zum Psychiater. Ja. Leute, die spirituelle Heilung erwarten, ja, oder brauchen, gehen nicht mehr in die Kirche. Weil in der Kirche erwartet man nicht mehr, dass man übernatürliche Heilung empfängt. Wenn man wichtige Fragen hat, der Orientierung, welchen Partner soll ich nehmen, welchen Beruf soll ich wählen. Man geht nicht mehr in die Kirche, man geht zum Wahrsager, zum Hellseher. Das ist Deutschland. Kirche ist nicht mehr relevant. Und das spiegelt sich in den Austrittswellen. Wir haben jetzt das dritte Jahr in Folge, haben wir 1 Million Kirchenmitglieder, die austreten. Wir hatten eine Geschichte Deutschlands, dass die Mitglieder der evangelischen und katholischen Kirche unter 50% der Gesamtbevölkerung lagen. Das heißt, wir nehmen wahr, dass das einst christliche Deutschland immer mehr ein postchristliches Deutschland ist. Immer, wir sind in der Minderheit. Dagegen am 9.2. ist der Bevölkerungsanteil von denen, die bekennen, ich glaube überhaupt nicht, dass es Gott gibt, sogenannten Atheisten, leben immer mehr in einem Missionsland, nicht mehr in einem christlichen Land. Das ist die Herausforderung der Kirche. Nun, jetzt kommt meine Frage an dich. Und jetzt möchte ich dich gerne integrieren in dieser Predigt und dass du vielleicht auch das niederschreibst oder du kannst auch gerne, wenn du keinen Stift hast, mir hinterher ein Feedback geben über Internet. Was sind die Gründe? Die Gründe sind natürlich auf der Hand. Viele Menschen auch in meiner Umfrage, auch am Freitag in Alster, Machtmissbrauch in der Kirche. Kirche wird als ein Ort der Gewalt wahrgenommen, als ein Ort des Machtmissbrauchs. Ja? Schau jetzt, darf ich gar nicht erzählen, ne, was ich für Filme gucke. Ich gucke gerade Vikings, ne, auf Netflix. Dort wird gezeigt, Christentum ist die Inkorporation, die Inkarnation von Gewalt. Ja? Das Christentum ist gewalttätig in Europa geworden. Christentum wird, wo Missbrauch geschieht, sexueller Missbrauch in der Kirche an Kindern. Was sind deine Gründe? Schreib es auf. Und deswegen sind für viele Wissenschaftler Kirche der Inbegriff eines Ortes, an dem man nicht mehr sein möchte. Gerade auch, wenn man sich unter Freunden und Kollegen, wie, du gehst noch zum Gottesdienst, du gehst zur Kirche, man wird schon fast nicht mehr akzeptiert, wer Kirche ist. So, das gilt für Deutschland, das gilt für Europa. Aber, und das sagt auch die andere Entwicklung, die wir sehen weltweit, ist, dass Christentum auf der Überholspur ist weltweit. Das Christentum ist die weltweit größte Religionsgemeinschaft. Das ist nicht großartig. Wir sind am Siegen, was das Christentum angeht. Jedes Jahr entscheiden sich 30 Millionen Menschen für Jesus Christus weltweit. Amen. Das heißt, heute entscheiden sich 82.000 Menschen weltweit für Jesus Christus. Das ist wunderbar. Und das ist nicht nur etwas, was statisch ist, sondern das Christentum ist die einzige Religion, die wächst 1,2%. Und wie kommt das? Einerseits, weltweit wächst das Christentum unaufhaltsam. Aber geht die Kirche zurück. Was ist der Grund? Gibt einen Pastor und Autor, er ist Pastor der Evangelischen Kirche in Berlin, Dr. Alexander Garrett. Er formuliert 4 Thesen für diese beiden einander widersprechenden Entwicklungen. Die erste These, die er hat, sagt, die Kirche hat schon seit langer Zeit die biblische Jesus-Theologie gegen eine sogenannte beschädigte Theologie. Jesus wird nicht mehr verkündigt als der Jesus der Bibel. Der Jesus, der untergetreten wird, versucht man, einen Jesus zu verkündigen, der mit unserem Verstand ergriffen werden kann. Jesus, der sozialdemokratische Reformer, der am Kreuz aus Solidarität mit den Unterdrückten gestorben ist. Ja? Jesus als moralisches Vorbild. Aber Dr. Alexander Garrett sagt, wir müssen wieder zurückkehren zur Bibel. Wir müssen Jesus wieder verkündigen, wie Martin Luther ihn verkündet hat. Jesus, der Wundertäter, Jesus, der Retter von Sünde, von Tod und von allen Dämonen und dem Teufel. Amen. Das müssen wir wieder verkündigen, so wie in der Bibel steht. Das Zweite ist, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir dürfen das Wort nicht nur verkündigen als eine intellektuelle Botschaft, sondern wir sollten Jesus verkündigen in einer Art und Weise, wo Zeichen und Wunder folgen. Ja. Ich kann mich noch erinnern, als wir mit den Jugendlichen das, in den 90er Jahren in die neuen Bundesländer gefahren sind, und dann haben wir da in Schwerin ein Zirkuszelt aufgebaut. Ja, wir haben dann im Glauben haben wir gehofft, dass ganz viele Leute kamen. Drei Abenden, da war das Zelt leer. Ne? Und wir haben gebetet, Herr, schick uns die. Mit der Sekretärin telefoniert. Und dann kamen sie, nämlich 12 Skinheads, ne? Mit schönen glänzenden Glatzen, ne? Springerstiefel und Eisenstangen in der Hand. Die haben sie dann irgendwo versteckt unterm Bauwagen. Nicht wahr? Ich habe es aber gesehen, weil ich unter dem Busch telefoniert habe mit meiner Sekretärin. Nicht wahr? Und dann kamen sie auf einmal, und das war ganz schön herausfordernd für unsere Jugendlichen, die alle begeistert waren von Jesus. Und dann haben sie gesagt, wir haben Jesus erlebt, Jesus hat mich geheilt. Nun, einer der Skinheads, ne, der hat dann ein T-Shirt hochgezogen, der hatte da so eine Narbe, mich hat ein Marokkaner aufgeschlitzt, ne, und Odin hat mich geheilt. Dann sind die Jungen gekommen und haben gefragt, wer ist denn Odin? Ja, ich sage, das sind hier die Götter von den neuen Bundesländern, nicht wahr? Und dann habe ich mit zwei Skinheads gesprochen und rechts von mir war die kleine Anastasia aus unserem Team. Die Anastasia ist ungefähr so groß, ne? Und da war einer von den Skinheads, der hieß auch Mario. Der hatte sogar und hatte dann so ein Loch in seiner Speiseröhre und hier so einen Pfropfen drin. Und der sprach immer so wie Darth Vader. Ne? Hallo, ich heiße Mario. Ne? Wir hatten alle Angst vor ihm, aber nicht die kleine Anastasia. Und dann habe ich immer gesehen, die kleine Anastasia mit dem großen Mario. Und dann hat er sich dann vor ihr verneigt und Anastasia ihre Hand auf die leuchtende Glatze von einem Skinhead. Dann habe ich wieder gefragt, Anastasia, was war das denn? Ja, er hat sein Leben für Jesus geöffnet. Amen, preis dem Herrn. Ne? Das heißt, wir müssen wieder Jesus verkündigen mit Zeichen und Wundern und Menschen des Heiligen Geistes auch verkündigen. Und der Heilige ist, wir müssen wieder das Evangelium so erklären, dass Menschen es verstehen können. Paulus, der sagt, ich bin den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche. Und deswegen ist euer Pastor auch so verrückt. Der geht dann freitags auf die Straße mit dem Koran im Rucksack und der Bibel ist auch dabei und versuche Muslimen aus ihrer Welt Jesus zu präsentieren. Wir müssen wieder sprachfähig werden für die vielen, vielen Fragen, die Menschen haben über den Glauben. Deswegen habe ich auch meine Bücher geschrieben, die schwierigsten Fragen von Muslimen, die schwierigsten Fragen von Atheisten. Und die vierte These, die Dr. Alexander Gard sagt, Kirche muss eine Transformation erleben. Wir sind keine Dienstleistungskirche, wo Menschen hinkommen, um sich taufen zu lassen, sich trauen zu lassen, sich beerdigen zu lassen und sonst zwischendurch kommt sie nie wieder in die Kirche. Kirche muss lernen, diese Kluft zwischen sogenannten Klerus und Laien zu überwinden. Kirche muss ein Ort werden, wo wir Menschen ausbilden und helfen, in ihre Gaben hineinzuteilen. Mein Herz mit euch teilen. Und jetzt brauche ich auch nochmal eure Hilfe, dass ihr nochmal das Blatt umschlagt und hineinschreibt, wovon träumst du? Was ist dein Traum von Gemeinde? Wie müsste Kirche aussehen, wo ich gerne ein Teil von sein möchte, wo ich gerne Menschen dazu einladen möchte? Was ist das, wovon ich träume? Und ich möchte euch gerne hineinführen in den Traum, den unsere Kirche ist, International Church Bond Traum, das ICB. Jesus schenkt uns eine Sicht von einer Kirche, die international und interkulturell ist. Das ist, glaube ich, jedem bekannt, dass wir mittlerweile in unserer kleinen Gemeindegründung 35 verschiedene Nationen haben. Dafür sind wir bekannt. Bet für alle Nationen. Eine missionale Kirche und kultursensibel, also verständlich auf Gott, hilft, Jesus nachzufolgen. Das ist unsere Vision. Und unsere Werte, unsere 5 Werte sind, wir wollen ein internationales Haus des Gebets sein, Jesus Jesu Präsenz erleben, eine interkulturelle Familie und wir wollen bekannt sein für unsere Liebe, für die Armen und die Ausgegrenzten. Eine Gemeinde, die eine außergewöhnliche Gemeinschaft hat und eine Liebe und Authentizität besitzt und zwischen Generationen und zwischen Nationen. Haben wir 5 Aufträge, die wir aus der Bibel sehen, sowohl aus Matthäus 18, was wir heute gelesen haben, was heute unser Text ist, als auch die Beschreibung der allerersten Gemeinde in Apostelgeschichte 2, sogenannte Blueprint der ersten Gemeinde. Und 5 Aufträge sind sichtbar. Das sind die 5 Aufträge, diese sind Gebet, Evangelisation, Lehre, Gemeinschaft und Dienst. Das erste ist Gebet und die Präsenz Jesu. Ich träume von einer Gemeinde, wo Jesu Präsenz alles verändert. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Präsenz von Jesus in unserer Mitte haben. Alles verändert sich von einer Sekunde zur anderen. Wir haben letzte Woche Inge Pöhl. Sie ist jemand, der mich angerufen hat und hat gesagt, kannst du bitte zu mir kommen? Mein ganzer Darm ist voller Eiter und ich muss operiert werden nächste Woche. Und der Arzt hat gesagt, du wirst einen künstlichen Darmausgang bekommen. Und dann habe ich gefragt, wofür dürfen wir denn beten, Schwester? Und dann hat sie gesagt, ja, am liebsten, dass ich keinen künstlichen Darmausgang bekomme. Aber das wird. Und gesagt, Schwester, so wie du gebetet hast, so wird dir geschehen. Ne? Und nächste Woche war sie dann im Krankenhaus, war die OP, sie ist aufgewacht und dann hat sie mich angerufen und geweint. Oh, Pastor Mario, ich bin aufgewacht und ich habe gar keinen künstlichen Darmausgang. Es ist alles so gekommen, wie du gebetet hast, aber ich muss dir leider sagen, ich habe gar nicht geglaubt. Und dann habe ich gesagt, siehst du, das ist das, was Jesus uns schenkt. Jesus ist keine Religion. Du musst noch nicht mal glauben. Jesus schenkt dir das Wunder und den Glauben dazu. Wir möchten Gemeinde haben, wo die Präsenz Jesu uns transformiert, wo wir hingerissen werden von Jesus, wo wir erfüllt werden mit von seiner Schönheit, von der Präsenz des Heiligen Geistes. Ich werde meine Zeugen sein. Jesu Präsenz transformiert uns und wir werden zu den allerbesten Evangelisten, die unsere Gemeinde hat. Denn ich bin überzeugt, nicht der Pastor ist der beste Evangelist, sondern das seid ihr. Ihr seid die, die Menschen erreichen, die ich nie erreichen könnte. Die beste Story ist das Bild, was wir haben hier von Dimitri und Afra. Vielleicht können wir mal die Folie nochmal zeigen. Und Afra ist ja 2022 ist er aus dem Iran geflohen. Er war voller Hass und gegen Gott, weil er hat in einem System gelebt, wo er demonstriert hat, gebrochenen Herzen nach Deutschland. Und hasste Gott, hasste jede Religion, bis Dimitri. Und Dimitri ist jemand, der in unsere Kirche schon einige Jahre zuvor kam. Dimitri ist Journalist aus Weißrussland. Und unsere Kirche hat ihm damals geholfen in seiner drohenden Abschiebung. Er war im Gefängnis unter Lukaschenko und in der Zeit, wo er im Gefängnis war, starb seine Frau. Und seine Tochter hatte einen Nervenzusammenbruch, weil sie ganz allein war, damit sie zurechtkommen musste. Wurde entlassen, kurzzeitig, um seine Frau zu beerdigen und floh dann nach Deutschland. Und Dimitri, der unsere Gemeinde nur als Besucher besucht, brachte Afra das allererste Mal letztes Jahr zu Ostern in unserem Gottesdienst. Voller Hass gegen Gott, kam hier und Jesus begegnete. Die Präsenz Jesu veränderte ihn und Afra war ein veränderter Mensch. Dann ließ er sich taufen letztes Jahr im Juni im Rhein. Afra ist mittlerweile der Leiter von unserem ICB-Café. Wenn du gleich zum Café gehst, sag ihm doch nochmal, du kochst den besten Kaffee in Bonn. Amen. Danke für deinen Dienst. Das ist großartig, dass dieser Mann für euch weiß, dass er eine Sehschwäche hat von minus 8 Dioptrien. Ja? Das heißt, er konnte seine Bibel nicht lesen. Ja? Das heißt, Geschwister aus dieser Gemeinde haben das erfahren, haben ihm einen Augenarzttermin gemacht. Das ist jemand, der zu Ärzten geht, weiß, wie schwer das ist. Und gerade auch für Flüchtlinge. Da musste er dann 4 Monate drauf warten. Er brauchte dann eine Spezialbrille, die, glaube ich, mindestens 500 Euro gekostet hat. Und Geschwister haben gesammelt. Und jetzt hat er eine neue Brille und kann seine Bibel lesen, geht zum deutschen Integrationskurs und hat jetzt seinen ersten Deutschtest gemacht in Deutsch A1 mit einer 1-. Ist das nicht großartig? Preis dem Herrn. Gott ist der Heilige. Nun, wenn du denkst, ICB macht Integration, der Job von Olaf, ne? Nicht wahr? Ihr wisst, welcher Olaf ich war. Und unser Job ist nicht Integrationsarbeit, sondern unser Job ist, Menschen hineinzuführen in die Nachfolge Jesu. Das ist unser Job. Und wenn Menschen anfangen, Jesus zu lieben, dann fangen sie auch an, Deutschland zu lieben. Afra hat auf seinem Bildschirmschoner vom Handy deutsche Flagge. Und seitdem er Jesus folgt, gibt er auch Israel als Iraner. Ist das nicht fantastisch? Jesus verändert Herzen. Nachfolge Jesu, gar nicht so einfach. Sich für Jesus zu entscheiden, seine Hand zu heben in einem Gottesdienst, ist eine Sache. Aber die Gebote Jesu zu folgen, manchmal ist es so einfach, nicht wahr? Gerade wenn man sich dann damit beschäftigt, kein Sex vor der Ehe, um Gottes Willen, hat mir mal jemand gesagt, kein Sex vor der Ehe, Pastor, lebt ihr auf dem Mord, seid ihr der Sekte, ey. Ja, und ich gebe zu, Jesus zu folgen, ist nicht einfach. Ne? Aber wir haben ja immer noch EM, ne? Heute das letzte Spiel. Ne? Wenn wir dann so auf unserer Couch sitzen und dann unsere Chips essen und unsere Cola und genießen wir so die Performance des deutschen Fußballteams. Aber wir vergessen Tausende von Stunden Training. Ja? Und tausende von Ansprachen des Trainers, hey, das geht noch besser und das musst du so machen und so weiter. Und ein Trainer, der dich triezt und der dich ermutigt. Ja? Jüngerschaft brauchen wir in einer anderen Form. Ich träume von einer Jüngerschaft, die nicht geprägt ist von Ausgrenzung. Ja, wir machen alle Fehler. Welcome to the team. Und vor euch steht, glaube ich, der am meisten Fehler macht. Ne? Weil ich wahrscheinlich noch mehr am meisten Vollzeit arbeite in dieser Gemeinde, als mache ich auch viele Fehler. Viele Kraft erlebt haben als etwas, was sie ausgegrenzt hat. Weil sie Gemeinde erlebt haben als ein Ort, wo man ausgegrenzt wird, wenn man nicht performt. Das ist aber Jüngerschaft à la dem Satan, dem Verkläger der Brüder. Und leider ist Gemeinde manchmal auch so. Ja. Du wirst nie ein richtiger Christ. Du schaffst das nicht. Heiligung nach meiner Bibel geschieht aber durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist genau das Gegenteil von Satan. Er sagt uns nicht, was wir für Loser sind, sondern er überführt uns. Das ist eben so wie ein Trainer, der sagt, da geht noch was. Das schaffst du. Der Heilige Geist, er zeigt dir sehr wohl die Wahrheit. Er sagt nicht postmodern, ach, es gibt keine Wahrheit, nur da schon, was richtig und falsch ist. Aber er ermutigt dich und gibt dir die Kraft. Paulus sagt, wir haben viele Zuchtmeister. Viele Leute, die uns sagen, das machst du falsch, das machst du falsch, das machst du falsch. So kennen wir Kirche. Paulus sagt aber, ihr habt wenige Väter und Mütter. Was machen Väter und Mütter? Väter und Mütter sind geduldig. Väter und Mütter zeigen uns, wie der Weg geht. Und ertragen uns auch, wenn wir Fehler machen. Das ist die Jüngerschaft, von der ich träume. Jüngerschaft geht durch den vierten Auftrag, durch Gemeinschaft. Deswegen haben wir anfangs 2023 auch gesagt, wir wollen nicht nur äußerlich wachsen, wir wollen innerlich wachsen. Wir brauchen Kleingruppen. Warum sind Kleingruppen so wichtig für uns? Mir sagte mal eine Schwester, ich bin jetzt nur noch mit Jesus.
Ja.
Menschen haben alle Fehler. Ich möchte jetzt nur noch mit Jesus. Gemeinde möchte ich nicht mehr, weil Gemeinde ist fehlerhaft.
Willkommen im Team. Ne? Wie sagt Bruder Bill Wilson, sagt, Gemeinde ist wie die Arche Noah. Stinkt bestialisch, aber schlimm. Ne?
Ja, herzlich willkommen in der Gemeinde. Wir sind eine Versammlung von
Dinger in der Gemeinde, nicht wahr?
Ja, aber Gemeinde ist der einzige Ort, wo wir transformiert werden. Matthäus 18, Vers 20 sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ist nicht interessant, dass Jesus nicht sagt, ja, allein in deinem Studierzimmer, da werde ich dir begegnen. Nein, gerade bei den Geschwistern, die mich so nerven, gerade bei den Geschwistern, die mich ärgern, da ist Jesus in unserer Mitte. Amen. Gemeinschaft ist der Schlüssel. Und ich kann es dir sogar beweisen. Ich möchte mal eine kleine Familie, du musst nicht dran teilnehmen, aber es würde mich trennen, die dein Leben für immer verändert haben. Kannst du mir den Titel der drei Predigten jetzt gleich sagen? Also ich sehe keine Art, Gott sei Dank, funktioniert das nämlich, was ich mit euch testen will. Wer ist in der Lage, mir drei Menschen zu nennen, die dein Leben für immer verändert haben? Drei Menschen, die dein Leben für immer verändert haben. Das sind, ich habe, glaube ich, fünf Hände gesehen, sechs Hände, sind immer mehr. Merkt ihr, was der Unterschied ist? Predigten vergessen wir. Ich habe da nämlich einen Magneten eingebaut, da am Ausgang. Wenn ihr jetzt durch die Tür da geht, habt ihr alles vergessen, was ich euch jetzt gepredigt habe. Manche haben sogar schon jetzt vergessen, nicht wahr? Das ist der Krux. Menschen so wichtig. Wir werden durch Menschen verändert. Deswegen Saulus, der spätere Paulus, er wurde aus den Sandalen gehoben durch Jesus. Wir lieben es, von Jesus umgeworfen zu werden. Amen. Weißt du, wir wollen eine Begegnung von Jesus. Aber verändert wurde Saulus durch einen Menschen, so wie Hananias. 0815 Christus. Sein Name wird nie wieder erwähnt. Er war ein Christ, so wie du und ich. Er hatte die Hosen gestrichen voll. Ne? Gott sagt zu ihm, geh zu deinem Feind. Nee, ich will nicht. Er war genauso wie du und ich. Aber Paulus wurde zum Saulus, Saulus wurde zum Paulus durch Hananias. Er ließ sich taufen. Apostelgeschichte 9, Vers 18. Er suchte die Gemeinschaft der Gemeinde. Apostelgeschichte 9, 19. Und er fand seinen Dienst und fand seine Gaben. Vers 20. Und das Letzte ist, unser letzter Auftrag ist Dienst. Wir wollen eine Ausbildungsgemeinde werden. Keine Dienstleistungsgemeinde. Unser Auftrag ist nicht, dich zu unterhalten. Dass du nach Hause gehst und sagst, oh, das war aber eine schöne Performance. Das war ein schönes Theater. Das war ein toller Gottesdienst. Da komme ich mal wieder. Nein. Gemeinde ist ein Ort, wo wir gemeinsam lernen zu dienen, unsere Gaben zu finden. Es ist wichtig, dass wir erkennen, es gibt keine Trennung zwischen Klerus und Laien. Es ist wichtig zu erkennen, in Römer 12, im 1. Korinther 12, gibt es viele, viele verschiedene Gaben. Kirche hat die Aufgabe, dir zu zeigen, du bist begabt. Viele Leute wissen noch nicht mal, dass sie begabt sind. Und wie kommen Begabungen zustande? Indem man Leute hineinbringt in die Praxis. Indem man sie dienen lässt. Interessanterweise, das ICB, wir haben nur 67 Mitglieder, aber 80 Mitarbeiter. Das ist interessant, wie war das? Das heißt, das ist der Schlüssel von Gemeinde, dass wir Menschen hineinführen in den Dienst. Und während du dienst, merkst du auf einmal, wow, ich bin sogar begabt. Und dass wir Menschen befähigen. Mittlerweile sind wir sogar ICI. Christine, die angefangen hat, im ICB Theologie zu studieren, auch Bachelor, wusstest du noch gar nicht, nicht wahr? Das ist ein Ziel von unserer Gemeinde. Wir möchten gerne Ausbildungsgemeinde werden. Wir möchten gerne dir helfen, hineinzukommen in die Gaben und die Berufung, die du hast. Schließen möchte ich mit Gottes Wort, Epheser 1, 22, 23. Und alles hat Gott seinen Füßen unterworfen, Jesus Christus, und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben,
die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wo wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, wo Menschen kommen und sagen, ich habe Jesus Christus gesehen in eurer Liebe, in eurer gegenseitigen Wertschätzung, in eurem gegenseitigen Dienst und wo ihr hinkommt, in eurem Alltag, in eurer Schule, in eurer Uni, im Flüchtlingsheim, dass Jesus sichtbar wird durch dich. Das ist mein Traum. Amen. Ich möchte Johanna bitten, mit dem Team nach vorne zu kommen und ich möchte euch einladen, eure Augen zu schließen. Du möchtest Jesus Christus einladen in dein Leben. Er ist der, der dein Leben komplett verändern kann. Er ist nicht der, der dich verurteilt für die Fehler, die du gemacht hast. Er ist der Retter von Sünde, Tod und Teufel. Alle Ängste, alle Schuld kann er heute, er kann dich davon befreien, wenn du ihn heute in dein Herz einlädst. Vielleicht bist du hier und du hast deine Orientierung verloren. Das heißt, ich brauche Orientierung in meinem Leben. Heute habe ich verstanden, Jesus, er möchte der Herr sein in meinem Leben. Ich möchte das Steuer meines Lebens möchte ich hineinlegen in die Hände meines Schöpfers. Jesus Christus. Und wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest und sagen möchtest, ich möchte mein Herz öffnen, ich möchte Jesus den ersten Platz in meinem Leben geben, ich möchte ihn auf den Fahrersitz meines Lebens setzen, dann öffne einfach deine Hand an deinem Platz, da wo du bist, als Signal für den Himmel. Das heißt, hier bin ich Herr, übernimm du die Leitung in meinem Leben. Vergib mir meine Schuld, rette mich von den Ängsten, die mich bedrängen, von der Finsternis, die mich umfängt. Jesus, du bist der Gott und Retter der ganzen Welt. Dann öffne gerade jetzt deine Hand als ein Symbol, dass wir Jesus in dein Leben einlädst. Danke, Jesus.